Willkommen zum Besser Entscheiden Podcast von Urban und Kollegen, der Podcast für Anfänger und Fortgeschrittene rund um das Thema Geld und Börse. Mein Name ist Gottfried Urban, ich bin Diplombankbetriebswirt und seit über 35 Jahren am Kapitalmarkt professionell aktiv.
Und mein Name ist Stefan Weingartner, ich bin Bankkaufmann und Wirtschaftsfachwirt, außerdem seit 10 Jahren beruflich in der Finanzwelt aktiv. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das seit Jahrtausenden weltweit als Zahlungsmittel akzeptiert wird und jede Papierwährung überlebt hat.
Ja, es geht heute um die Anlageklasse Gold. Wir versuchen die Frage zu beantworten, ist Gold trotz des aktuellen Höchststandes immer noch und auch generell eine gute Geldanlage?
Wir werden uns die wesentlichen Einflussfaktoren auf den Goldpreis anschauen und wir versuchen Antworten zu geben, wie es mit dem Goldpreis weitergehen könnte.
Und weil es viele Möglichkeiten in Gold zu investieren gibt, werden wir die wichtigsten Regeln, die man kennen sollte, anschauen.
Und es gibt auch bisher wenig bekannte Fakten zu Gold.
Ja, Gold ist für viele eine Weltanschauung. Wir wollen aber heute einen unemotionalen und sehr faktenorientierten Blick auf Gold werfen.
Denn es gibt viele Gründe, die für Gold und auch gegen Gold sprechen. Ja, Gold wird oft als das ultimative Zahlungsmittel der Welt bezeichnet. Warum ist das so?
Nun ja, über 2600 Jahre hinweg hat sich Gold tendenziell immer wieder als Zahlungsmittel erwiesen. Es hat Kriege, Deflation, Inflation, Währungsreformen überstanden. Dagegen haben sich alle Geldwährungen auf lange Sicht immer mehr entwertet oder sind verschwunden. Ein Beispiel: Angenommen, unsere Vorfahren hätten vor gut 120 Jahren zwei Schatzkisten vergraben, eine mit Geldscheinen und Münzen von damals und eine zweite Kiste mit Goldmünzen und Barren.
Ja, die deutschen Markmünzen und Scheine wären quasi wertlos und hätten heute nur noch Sammlerwert. Selbst der US-Dollar, aktuell ja Weltwährung Nummer 1, ihn gibt es auch erst seit knapp 250 Jahren im Vergleich zu Gold mit den 2600 Jahren. Es ist die Inflation, die Waren und Dienstleistungen immer teurer werden lässt. Man kann sich für eine Einheit Geld immer weniger, zum Beispiel Quadratmeter Grund, Lebensmittel oder zum Beispiel auch Aktien, kaufen. Wäre nach heutiger Kaufkraft nur noch circa 3 Cent wert, also diese eine Währung. Also 97% ging durch Geldentwertung verloren. Oder anders gesagt, man konnte sich für einen US-Dollar vor 124 Jahren 33 Mal mehr kaufen als wie heute. Und Gold, wie war es eigentlich da? Ein handgefertigter Herrenmaßanzug kostete zum Beispiel um 1900 eine Unze Gold. Und heute bekommt man den Anzug immer noch für eine Unze Gold, was aktuell circa umgerechnet 2000 Euro entspricht.
Gold kann also über Generationen eine kaufkrafterhaltende Geldaufbewahrung sein. In der Vergangenheit gab es trotzdem immer auch lange Verlustphasen. Das sollte man wissen.
Ja, wie wird Gold eigentlich gemessen, also die Einheiten, und wie wird es gehandelt?
Eine der gängigsten Einheiten für den Handel mit Gold ist die Feinunze. Die Feinunze repräsentiert 31,1 Gramm Gold. Eine Unze Gold, damit man sich es vorstellen kann, ist etwa so groß wie ein Stück Würfelzucker. So ein Stück Gold in der Größe eines Würfelzuckers repräsentiert immerhin einen Wert von 2300 US-Dollar aktuell oder umgerechnet ungefähr 2000 Euro. Und genau das ist der Vorteil von Gold, weil es ein hohes spezifisches Gewicht hat und damit wenig Lagerfläche braucht. Ja, das macht Gold so interessant, weil es nicht beliebig vermehrbar ist.
Und Gottfried, wie wird Gold eigentlich produziert?
Ja, zunächst muss man Gold entdecken, um es dann abzubauen. Das meiste neu geschürfte Gold kommt aus China, gefolgt von Russland und Australien.
Man schätzt ja, dass Minen für ein Kilo Gold, was aktuell etwa 70.000 Euro entspricht, circa 1.200 Tonnen Erdmaterial bewegen muss. Damit sind wir bei einem wichtigen preisbestimmenden Faktor für den Goldpreis.
Genau, es sind die Gesamtproduktionskosten, die man als Preisuntergrenze für Gold sehen kann. Minenbetreiber haben ab einem gewissen Goldpreis keinen wirtschaftlichen Anreiz mehr, das Edelmetall anzubieten. Also sie drosseln die Förderung, wenn die Preise nicht passen und das Angebot geht zurück. Und damit steigen die Preise wieder. Das wirkt sich natürlich auch umgekehrt aus.
Wie hoch sind die gesamten All-in-Kosten? Verfügbarkeit von Gold, Personal, Energie und natürlich aktuell sehr beherrschen die Zinskosten, aber auch die steigenden Kosten für eine umweltschonende Gewinnung von Gold beeinflussen die Produktionskosten. Große Minen kalkulieren im Schnitt mit circa aktuell 1500 US-Dollar pro Unze Gold an All-in-Kosten, also sprich Kosten zum Abbau von Gold. Zurück zum Angebot. Reicht das Angebot, um die Nachfrage eigentlich zu decken?
Ja, jedes Jahr kommen ca. 3.000 bis 3.500 Tonnen neu von Minen gefördertes Gold dazu. In der Tendenz reicht das nicht. Die Nachfrage übersteigt im Schnitt, mal mehr oder weniger, aber im Schnitt um etwa 1.000 Tonnen pro Jahr das Angebot. Aber das wird durch das sogenannte Recycling-Gold, also das Gold, das durch die Rückgewinnung von verarbeitetem Gold, welches wieder eingeschmolzen wird, ausgeglichen.
Und wer besitzt eigentlich all dieses Gold? Und wer sind die Hauptnachfrager?
Vom gesamten Weltgoldbestand ordnet man den Schmuck etwa 50% zu. Hier sind bei der Nachfrage die Inder weltweit führend. Und hier eine Zahl dazu. In Indien gibt es im Jahr 10 Millionen Hochzeiten. Und pro Hochzeit ist es üblich, dass 200 bis 300 Gramm Gold den Besitzer wechseln. Also das als Information dazu. Also Indien, der größte Nachfrager nach Schmuck. Dann sind es aber natürlich auch die privaten Investoren und die Notenbanken. Sie halten etwa jeweils 20% des Goldbestandes.
Die soeben genannten Gruppen gehören auch zu den größten Nachfragern. Dazu kommt noch die Industrie, die Gold als Rohstoff verarbeitet.
Ja, Gold bringt ja keinen laufenden Ertrag in Form von Zinsen und Dividenden. Und warum halten dann eigentlich die Zentralbanken Goldreserven? Und hier kann man sagen, dass die Notenbanken aller Länder sogenannte Devisenreserven halten. Und da gehört eben auch neben zum Beispiel dem US-Dollar oder anderen Währungen immer auch ein Goldbestand als Reservewährung dazu. Sie dienen als Rückhalt für das staatliche Geldsystem. Früher mussten die Notenbanken die Landeswährungen in Gold decken. So musste auch der Wert des US-Dollars bis 1973 komplett durch die Goldreserve der amerikanischen Notenbank gedeckt sein. Durch die Schuldenberge der Kriege und Krisen konnte das nicht mehr aufrechterhalten werden. Und die Golddeckung fiel dann tatsächlich im Jahr 1973. Übrigens, in Deutschland war die Golddeckung auch bis 1914 gültig. Also der Goldbestand sicherte ursprünglich den Wert der Währung ab und war damit ein Teil des Vertrauens in einer Währung. Und eine Rückkehr zu einer Golddeckung wird es unserer Meinung nicht geben.
Denn wenn man heute eine Golddeckung für den beispielsweise US-Dollar wieder einführen würde, wäre Gold aktuell ein Vielfaches des aktuellen Goldpreises, weil die Geldmenge nicht nur in US-Dollar, sondern in fast allen Währungen deutlich ausgeweitet wurde.
Die größten Goldkäufer der letzten 4 Jahre waren in Summe mit der Nummer 1 China, gefolgt von Indien und der Türkei. Bei der Türkei muss man dazu sagen, die Türkei hat sehr hohe Inflation, über 50%. Und die haben sich also sozusagen über den Goldbestand einfach die Währungsreserven und die eigene Währung gesichert. Dann kommt noch Polen dazu als großer Goldkäufer. Singapur, aber auch Russlands Zentralbank war unter den Top 10 der Zentralbank-Goldkäufer.
Viele Menschen auf der Welt halten und kaufen ja Gold, weil man es, wie die Notenbanken, auch als Absicherung gegen Währungsrisiken und natürlich der vorherrschenden Inflation sieht.
Spannend ist natürlich, wie es mit der Geschichte von Gold als Anlageklasse aussieht. Hat Gold immer als Krisenwährung funktioniert und auch immer die Inflation ausgleichen können? Neben der Aufgabe der Golddeckung zeigt die Geschichte zu Gold ein weiteres markantes Ereignis.
Ja, in 1933 erließ ja zum Beispiel die US-Regierung ein Gesetz zum Goldbesitzverbot, das, man glaubt es kaum, bis 1974 galt. Also man musste 1933 sein Privatgold bei der Zentralbank gegen Auszahlung eines Dollarbetrags zurückgeben. Und wer das nicht machte, hatte natürlich hohe Strafen von bis zu 10 Jahren Gefängnis.
Ja, kommen wir nochmal zu dem Preis und zu den Kursentwicklungen. Die Preishochs der letzten 50 Jahre gab es nach der Aufhebung der Golddeckung in den 1970er Jahren, wie vorher kurz erwähnt wurde. Am Ende, also im Jahr 1980, als der erste sozusagen Run auf Gold vorbei war, verzwanzigfachte sich der Goldpreis von etwa 35 Dollar in 1973 nach Aufhebung der Golddeckung bis auf über 800 Dollar in 1980. Wer da gekauft hat, muss wissen, dass erst im Jahr 2008 der Preis von 1980 wieder erreicht wurde. Im Rahmen der Euro-Schuldenkrise schaffte dann Gold 3 Jahre später zwar eine Verdopplung auf 1900 US-Dollar die Unze, also ein neues Allzeithoch. Nun liegt Gold noch etwas höher und zwar bei 2300 US-Dollar. Wichtig zu wissen ist auch, dass es dazwischen auch immer wieder Rücksetzer gab. Also im Jahr 2000 war Gold bei 250 Dollar die Unze und zwischen 2011 und 2024 war der Goldpreis zunächst auch einmal kurz auf 1100 US-Dollar gefallen. Übrigens, inflationsbereinigt hat Gold seit 1980 bis heute die Kaufkraft nur erhalten und mehr nicht. Die Bilanz sieht wesentlich besser aus, wenn man natürlich im Jahr 2000 zu 250 Dollar die Unze gekauft hat. Aber Fakt ist, dass kurz- und mittelfristig die Rendite nicht immer positiv war. Und nun noch die Antwort zur Frage, funktioniert Gold in der Krise immer? Wenn wir uns die Schockereignisse der letzten Jahre anschauen, hier zum Beispiel die Lehman-Pleite oder den Ausbruch der Pandemie, hier verliert Gold und der Goldpreis zunächst auch an Wert, weil viele Marktteilnehmer ihre Kredite zurückführen müssen oder ihre Risiken minimieren wollen und einfach aus Risikoassets aussteigen wollen oder einfach Risiken generell aus dem Depot nehmen wollen. Und da ist Gold als hochliquide Anlageform gut geeignet. Man kommt einfach schnell ans Geld. Aber meist dreht der Goldpreis dann nach einiger Zeit wieder nach oben. Also mittel- und langfristig funktioniert Gold als Krisenwährung, aber kurzfristig kann es Preisbewegungen geben, die man so nicht im Blick hat.
Das führt uns ja dann aber zur Frage, warum sollte man überhaupt in Gold investieren?
Ja, Gold ist eine Anlageklasse, die frei von staatlichen Versprechen ist, was bei Staatsanleihen und Geldwährungen einfach nicht der Fall ist. Und einige sehen es, wie bereits erwähnt, als Absicherung gegen Inflation und Währungsrisiken. Während andere es gerne als ergänzende Anlage betrachten, weil es oft nicht mit Aktien und Zinspapieren gleichläuft.
Wie geht's denn mit dem Goldpreis weiter? Also Statistiken zeigen, dass weltweit Privatinvestoren zuletzt eher Gold sogar verkauft haben. Warum? Manche nutzten die Kurse um ungefähr 2000 US-Dollar, um zu verkaufen, weil man eben gute Gewinne einfahren konnte. Den Goldpreis weiter nach oben trieben also nicht unbedingt die Privaten, sondern eher die Notenbanken als Nachfrager.
Ja, und wie bereits erwähnt, will der globale Süden den US-Dollar als Reserve- und Handelswährung zurückdrängen. Chinas Zentralbanken waren in 2023 übrigens die größten einzelnen Goldkäufer. Einerseits werden bei der chinesischen Zentralbank die US-Staatsanleihen deutlich abgebaut in den letzten Jahren und Gold dafür aufgebaut. Eine Symbolpolitik, wo die Reise aus Chinas Sicht hingehen soll, weg vom US-Dollar als Leitwährung. Das sind sehr langfristige Entwicklungen, die auch von anderen Schwellenländern mit begleitet werden und die sollte man im Blick behalten.
Also der Goldpreis könnte unter Schwankungen weiter steigen, da die Unsicherheiten und das Drucken von Geld bestehen bleiben. Auch die Nachfrage von Zentralbanken könnte den Preis weiter antreiben, denn das Gold, das Zentralbanken kaufen, kommt in der Regel nicht wieder auf den Markt, sondern verbleibt in den Zentralbanken.
Ja, wir betrachten natürlich auch weitere Indikatoren, um eine Prognose zum Goldpreis zu geben. Und hier ist eine technische Sicht auf die Goldpreisentwicklung interessant. Der Goldpreis ist quasi nach 3 Anläufen nach oben ausgebrochen. Damit ist quasi Gold technisch in eine neue Preisbandbreite gelaufen. Und das alte oben, also die 2000 US-Dollar, sollten nach unserer Meinung das neue unten sein. Wir glauben also, dass Gold mittel- bis langfristig über der 2000er Marke bleiben wird.
Die Stimmungsindikatoren, die wir regelmäßig ja verfolgen, zeigen jedoch für die kurzfristige Zeit eine Korrektur an, die aber nicht unter die 2000 US-Dollar gehen dürfte.
Wir möchten aber auch darauf hinweisen, dass eine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder Friedensverhandlungen im Nahen Osten oder der Ukraine auch den Goldpreis wieder kurzfristig drücken könnten, was aber keine Langfristwirkung haben sollte.
Jetzt die spannende Frage, wie kann ein Anleger eigentlich Gold erwerben und wie viel Gold ist eigentlich sinnvoll? Also man kauft physisches Gold in Form von Goldmünzen oder Goldbarren bei einem Goldhändler oder einer Bank, die so wie wir auch mit den großen Goldhändlern zusammenarbeitet. Im Grundsatz gilt, Münzen sind teurer wie die Barren und kleine Einheiten sind teurer wie große Einheiten. Also sobald die Online-Bestellung abgeschlossen ist, wird das Gold sicher verpackt und direkt wirklich vor die Haustüre geliefert. Das Thema bei der physischen Lieferung ist dann die sichere Verwahrung im Safe oder eben im Schließfach bei einer Bank.
Eine kurze Anmerkung zum Goldhändler oder zum Handeln oder zum Traden mit Gold, mit physischem Gold. Der Goldhandel ist nicht durch die Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen reguliert. Also jeder kann quasi Goldhändler werden. Also sollte man hier schon aufpassen, mit wem man Geschäfte mit Goldmünzen und Barren macht.
Für unsere Kunden und Kundinnen können wir Goldkonten eröffnen und über Einmalzahlungen oder Sparpläne in Gold investieren. Dieses Gold wird in speziellen Hochsicherheitslagern, zum Beispiel in der Schweiz, in Europa verwahrt. Wer ganz sicher sein will, der kann seine Edelmetalle aber auch außerhalb Europas, zum Beispiel in Kanada, wichtig, zollfrei lagern.
Ja, und dann gibt es auch an der Börse handelbare Wertpapiere, die sozusagen den Goldpreis repräsentieren. Idealerweise sind das Gold-ETCs. ETC steht für Exchange Traded Commodities. Das sind eine Art ETFs, also Indexprodukte, die eben den Goldpreis 1:1 abbilden. Die bekanntesten Wertpapiere in diesem Segment sind das Xetra Gold von der Deutschen Börse AG oder das Euwax Gold von der Börse Stuttgart. Die Handelseinheit ist immer 1 Gramm Gold und es wird einfach in das bestehende Wertpapierdepot reingekauft. Vielleicht ganz kurz, wann macht man ETFs, also Klammer auf ETCs? Es sind eher aus Streuungsgesichtspunkten verwendete Investments für ein Wertpapiervermögen. Beim Zusammenbruch des Geldsystems wäre wohl das physisch vorhandene Gold vorteilhafter.
Und auch ganz interessant übrigens, also der Gewinn aus Gold ist nach einem Jahr steuerfrei. Bei den Gold-ETFs bzw. ETCs gilt das auch, wenn ein physischer Auslieferungsanspruch gilt, was bei Xetra bzw. Euwax der Fall ist.
Eine weitere Option ist die Investition in Goldminenaktien oder Goldminenfonds. Diese ermöglichen es den Anlegern, von den Erträgen der Goldproduktion zu profitieren. Wer sich mit dem Chartbild von Goldminen beschäftigt hat, sieht, dass man beim Goldminenfonds noch ganz weit von den alten Hochs aus dem Jahr 2010 entfernt ist. Ein Nachteil ist jedoch, dass dieses Investment stark schwanken könnte. Und auch von anderen Faktoren wie den Produktionskosten oder dem Management oder anderen Dingen beeinflusst werden. Also das Kursmuster ähnelt eher einem Sägezahn und es ist kein Kaufen und Liegenlassen Investment und es ist auch kein Goldersatz im klassischen Sinne.
Und gerade aktuell, wer Bedenken bezüglich der Umweltauswirkungen beim Goldabbau hat, dem bieten wir nachhaltiges Gold an, also das durch verantwortungsbewussten Bergbau oder Recycling gewonnen wurde.
Ja, Gold und Aktien oder Gold und Zinspapiere, kann man vielleicht ein bisschen was zum Unterschied sagen.
Also Gold hat einen geringen Gleichlauf, in der Fachsprache auch Korrelation, zu anderen Anlageklassen wie zum Beispiel Aktien oder Anleihen und Immobilien. Das bedeutet, dass die Preise von Gold und anderen Anlageklassen nicht immer im Gleichklang steigen oder eben auch fallen.
Ja, so erhöhen niedrige Zinsen die Attraktivität von Gold. Aktuell ist das aber nicht der Fall. Das liegt an einer zusätzlichen Goldnachfrage durch die Notenbanken mancher Schwellenländer. Während Aktien bei starkem Gewinnanstieg im Kurs mit hoher Wahrscheinlichkeit zulegen, liegt die Preisentwicklung bei Gold ausschließlich in der Angebots- und Nachfrageentwicklung. Langfristvergleiche zum US-Aktienmarkt zeigen, dass Gold bei den Aktienrenditen nicht mithalten kann, auch wenn es immer wieder lange Phasen gibt, die Gold gegenüber Aktien glänzen lassen.
Gold kann auch als Absicherung zum Beispiel gegen Immobilienrisiken dienen, insbesondere in Zeiten von steigenden Zinsen oder von Immobilienblasen.
Auch wenn es heute nur über Gold gehen soll, wir möchten unsere Zuhörer auf einen Vergleich mitnehmen. Kaufkraftbereinigt sieht es für die verschiedenen Anlageklassen basierend auf den US-Markt nämlich wie folgt aus. Seit 1900 war die mit Abstand kaufkraftmehrendste Anlageform der Aktienmarkt, gefolgt von Zinspapieren. Gold und Immobilien konnten die Kaufkraft nur leicht mehren. In Deutschland ist die Bilanz etwas anders, weil wir hatten mit der Hyperinflation in 1923 und in der Währungsreform 1948 quasi dazu geführt, dass Zinsanlagen und Bargeld nahezu wertlos geworden ist.
Und jetzt, glaube ich, die wichtigste Frage für euch Zuhörer. Wie viel Gold sollte man im Verhältnis zum Gesamtvermögen eigentlich halten?
Ja, es kommt immer auf den Einzelfall an. Welches Zukunftsbild hat man in sich und welchem Zweck soll die Anlage dienen? Als Diversifikation, als Krisenwährung, wie auch immer. Typischerweise sollte der Goldanteil bei 5-10% des Gesamtvermögens liegen. Das muss aber nicht immer für jeden passen. Als Notgroschen in Form von Barren und Münzen sehen wir 2-3 Monatsgehälter als ausreichend an.
Ja, das war's wieder für heute. Was würdest du als Fazit für die Zuhörer ziehen?
Wer noch kein Gold hat, der kann sich einen kleinen Goldvorrat anlegen, ohne zu große Erwartungen auf Riesengewinne zu haben. Quasi eher als Versicherung für den Fall der Fälle. Wer spekulativer haben will, der schaut sich bei Goldminenfonds um. Beides ist aber keine Garantie für eine tolle Rendite.
Wir als Urban und Kollegen bieten alle Varianten des Golderwerbs an. Wir beraten gerne, was am besten passen könnte und wir garantieren immer faire Preise.
Ja, das war's für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, vergessen Sie nicht, ihn zu abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Teilen Sie ihn auch gerne mit Menschen, die ebenfalls an Finanzthemen interessiert sind.
Und wer beim nächsten Mal wieder reinhören will, einfach für unseren Wochennewsletter auf unserer Webseite registrieren lassen, der Sie jeden Freitag über die nächsten Podcast-Termine und weitere spannenden Geldthemen informiert.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, besser entscheiden mit Urban und Kollegen.
Disclaimer. Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung der Urban und Kollegen und ist keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren. Der Podcast beinhaltet nicht alle gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und können eine auf den persönlichen Kenntnissen und Erfahrungen, Anlagezielen und finanziellen Verhältnissen zugeschnittenen Aufklärung über die mit Wertpapieren verbundenen Risiken nicht ersetzen. Historische Renditen sind keine Garantie für die Zukunft. Wir haften auch nicht für eventuell eintretende Verluste. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder, die jederzeit ohne Ankündigung geändert werden kann.